Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's.
So, Herr Thaddäus, bist du soweit?
Er schreibt noch eine Katharina-Notiz.
Eine Katharina-Notiz?
Ja, was ich wollte, das will ich dir gleich erzählen.
Jetzt bin ich gespannt wie ein Flitzebogen.
Let's go.
So, hier sind Jörg Thaddäus und Katharina Theule. Herzlich willkommen zu einer neuen Kochcast-Folge. Jörg, entschuldige, du siehst auf dem Dingen, also auf unserem Bildschirm, dass ich mich ständig blinzeln muss, weil ich habe gestern was mit Chili gemacht und ich hatte aus unerfindlichen Gründen, obwohl ich mir wirklich gründlichst die Hände gewaschen habe, immer noch irgendwie Chili unter den Fingernägeln und habe mir damit vorhin so richtig schön durchs Auge gerieben.
Das tut mir leid.
Danke für deine Anteilnahme.
Vor allem, weil ich genau weiß, wie das ist, weil ich denke, ach komm, hey, das ist doch super, wie ich mir jetzt hier die Hände abgewaschen habe und dann hinterher, dann steht man da mit roten Augen. Das ist ganz grässlich. Ich will nicht diese Geschichte aus Castrop-Rauxel, ich glaube, es war Castrop-Rauxel, es war Henrichenburg erzählen, weil unser sehr geschätzter Kochcast-Gast Micky Beisenherz mag es überhaupt nicht, dass ich ihn darauf anspreche. Da hat ein Mann gegrillt, nackt gegrillt und hat auch mit Chili gearbeitet. Und rate mal, wo er sich angefasst
nein.
hat.
Nein! Blauer Elefant.
Schlimme war, dass er, weil er da solche Schmerzen dann empfand, dass er sich auf der Wiese gewälzt hat. Und das haben andere Leute gesehen und darüber waren die nicht entzückt. Also die waren da mit Kindern.
Das kann ich mir vorstellen. Apropos Schmerzen, da kann ich dir in Sachen Schärfen noch eine interessante Geschichte zu erzählen. Habe ich dir jemals von dem Getränk Steppenbrand erzählt?
Das klingt, als wäre das eins dieser kompromisslosen Getränke aus deiner münsterländischen Heimat.
Ja, könnte man so sagen. Ich habe ja jahrelang gekellnert in Dülmen im HG. Und das war nicht nur, ja, das hieß Café HG, weil Hans Günther war der Besitzer. Und da habe ich gekellnert und das war die Kneipe, in der wir uns in der Oberstufe in unseren Freistunden aufgehalten haben, wo aber auch die Soldaten der St. Barbara-Kaserne in Dülmen abends regelmäßig waren. Und wenn die mal, weißt du, wenn die so im Pulk auftraten, da fühlte man sich ja schon so stark und männlich und oh, da musste man der Kellnerin mal zeigen, hier so, oh, ne? Und dann habe ich ihnen gesagt, so Freunde, jetzt hier Steppenbrand. Und dann habe ich ein Pinchen genommen und da kam ein paar, also so ein Drittel hochprozentiges Zeug rein. Das war eigentlich auch egal, Wodka, Korn, irgendwas, war eigentlich total egal, hast du nachher eh nicht mehr geschmeckt. Der Rest wurde mit Tabasco aufgefüllt.
Oh,
und für die ganz Großen haben wir noch 3 Tropfen japanisches Heilpflanzenöl oben drauf gemacht. Ich habe noch nie so viele Männer so schnell weinen sehen. Der ein oder andere ist auch mal sehr schnell zur Toilette gerannt. Und danach waren sie aber ruhig. Und haben dann beim nächsten Mal, wenn sie neue Kumpels aus der Kaserne mitbrachten, gesagt, oh, du musst hier unbedingt den Steppenbrand trinken. Es war dann immer ein großes Erlebnis für alle Beteiligten.
Aber wo wir gerade beim Thema Luxusgastronomie sind in Adi Agiba. Ich habe im Weihnachtsurlaub eine Geschichte in der Zeitung gelesen. Ich wusste lange Zeit nicht, dass einer der besten Köche der Welt heißt Peter Knogel. Und der kocht, wie du sicherlich weißt.
Hat er den Knobelbecher auch erfunden?
Knogel. Konrad Nordpol Otto Gustav Ludwig. Also Peter
Entschuldigen
Knobel.
Sie bitte, ich hatte Sie akustisch nicht verstanden.
Peter, genau.
Der Knobel.
Des Knobelbechers hat kocht unter seinem Namen Knogel, also unter einem Fremdnamen, im Cheval Blanc in Basel. Und das gilt als eins der besten Restaurants in Europa, wenn nicht gar der Welt. Unabhängig davon, dass ich da eine Dienstreise plane, dass wir bei Basel, stelle ich mir sehr schön vor, bin ich nochmal mit der Eisenbahn umgestiegen. Ja, das klang alles toll. Und dieser Peter Knogel, wie so oft bei diesen ganz großen Leuten, wie du weißt es, als du für George Ezra Kuchen gebacken hast und solche Sachen, wie immer bei diesen ganz, ganz großen Leuten ist es ein absolut unprätentiöses, tolles Interview. Und da ist eine sehr schmerzhafte Botschaft für mich drin, weil Peter Knogel sagt, wenn man gut essen will und wenn man wirklich alle Aromen schmecken will, dann soll man mit dem Löffel essen. Und ich habe immer noch das Diktat von Jan Weiler im Hinterkopf, Löffel ist nur was für kleine Kinder und alte Leute. Deswegen, ich will jetzt mich stärker zum Löffelesser entwickeln.
Ja, da bin ich gespannt, wie du, also ja, aber, viele Gerichte kann man löffeln, wie du das Ribeye-Steak löffelst, gucken wir mal.
Ja, wenn man das zart macht. Also vor allen Dingen, es wirkt tatsächlich dann so, als könnte ich nicht, wenn, viele Leute haben da sowieso schon, wenn sie mich essen gesehen haben, Zweifel gehabt, als könnte ich nicht mit Messer und Gabel essen. Aber du, machst du das denn, Katharina, dass du sehr oft mit dem Löffel isst?
Ja, ich bin eine totale Löffelesserin. Ich habe ganz oft, dass ich irgendein Gericht habe und mir dann, weil ich mich nicht entscheiden kann, welches Besteck ich nehme, ich lege mir zur Sicherheit alles hin, also Gabel, Messer, Löffel. Und am Ende räume ich aber ein sauberes Messer und eine saubere Gabel wieder in die Besteckschublade ein, weil ich irgendwie mir die Kartoffeln auch dann mit dem Löffel klein gemacht habe und das Fleisch dann so zart war und das Gemüse und ich bin eine totale Löffelesserin.
Du wärst aber dabei, wenn wir eine Dienstreise nach Basel ins Cheval Blanc machen würden.
Absolut, und ich war schon mal in Basel, da ich mal kurze Zeit mit einem Schweizer liiert war, der in Basel lebte.
Also ein Baseler.
Ja, um es genau zu sagen, war es ein Freiburger, aber der hat in Basel schon sehr lange gelebt und er fühlte sich sehr als Schweizer. Auf jeden Fall ist Basel eine unglaublich schöne Stadt und in Basel, da würde sich unser Wiegald Boning sehr wohl fühlen. Da ist nämlich der Rhein vom Fließtempo her so langsam, dass man da ganz wunderbar drin schwimmen kann.
Er ist beschwimmbar.
Ja. Also Basel ist eine sehr schöne Stadt.
Stellst du uns bitte Eberhard Graf zu Münster vor?
Ja, Eberhard Graf zu Münster ist ein begeisterter Kochcast-Hörer, ist heute unser Gast. Eberhard ist 60, wohnt mittlerweile nach diversen Stationen in, Eberhard, wie sagt man es richtig, Bensheim an der Bergstraße. Eberhard ist seit 34 Jahren verheiratet, selbstständiger Kaufmann, übrigens ein weiterer Jünger unseres Paul Bocuse-Rühreis.
Ach, wirklich Eberhard geworden?
Ja. Eberhard, vielleicht erstmal Hallo.
Moin, grüß euch.
Grüß dich. Kannst du am besten erstmal selber erzählen, wie du auf unser Paul Bocuse-Rührei gekommen bist? Beziehungsweise wie sich das in deine Familie, in dein Leben integriert hat?
Nein, das ist eigentlich nicht weiter schwierig. Ich habe euren Kochcast gehört und da ist dieses Rührei vorgestellt worden. Und da ich ein großer Fan von Eiern bin, habe ich mir gedacht, das klingt interessant und Butter ist nur durch Butter zu ersetzen. Das ist eine alte Weisheit. Und dann habe ich gesagt, ich probiere das aus. Und war überrascht davon. Du hast das ist bestimmt ja alles, was da vorher beschrieben wurde. Du hast diese Butter in der Pfanne und dann kommt das Ei dazu und dann ist das Ei unten und die Butter schwimmt oben und man denkt sich, das klappt doch nie. Und dann rührt man und irgendwann wird das. Das ist unglaublich. Naja, und dann habe ich angefangen zu experimentieren mit Pilzen und mit Bacon zusätzlich und mit Nordseekrabben und ja, da kann man viel draus machen, ist lecker.
Was ich ganz lustig finde, du nennst die Butternüsschen, die ja nochmal oben drauf kommen, pro Person ein Nüsschen Butter, nennst du einfach die Personenbutter.
Ja, weil es heißt ja in dem Rezept pro Person ein so ein Nüsschen.
Ja.
Weißt du, weil ein Stück Butter pro Person, Personenbutter.
Ja, kann man so machen.
Eberhard, was ich so faszinierend finde, weil das ist ja jetzt gerade vorbeigegangen, man könnte so erzählen, der Eberhard hat seinen Kindern, also die durch die Bank erwachsen sind, zwei ältere Töchter, ein jüngerer Sohn, ein Kochbuch geschenkt, wo man denkt, oh ja, wow, hey, toll, ein Papa-Geschenk, ein Kochbuch. Aber bitte beschreibe doch mal, was für eine Art von Kochbuch das ist, das du deinen Kindern geschenkt hast.
Ach, das ist eine Zusammenstellung von Rezepten, die ich im Laufe der letzten 20, 30 Jahre ausprobiert habe, gekocht habe. Die meisten Rezepte habe ich mir nicht ausgedacht, sondern die habe ich in Kochsendungen oder im Internet oder auch in Kochbüchern, Zeitschriften und so weiter gefunden. Dann habe ich sie ausprobiert und dann habe ich angefangen, daran rumzudoktern, weil nicht jedes Rezept ist so, dass ich sage, das gefällt mir total, aber die Basis ist fantastisch. Ja, und da ist dann eine Sammlung von, ich glaube, 80 oder 90 Rezepten geworden. Und ich mag Rezepte, die simpel sind, wo du wenig falsch machen kannst. Und das sind gute Anfängerrezepte. Und wir haben unsere Kinder immer mit in die Küche geholt und haben denen eigentlich immer beigebracht, dass das frisches Essen, selbstgemachtes Essen, besser ist als Industrienahrung. Und das beherzigen die. Und die basteln auch, die versuchen auch Sachen. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe dieses Kochbuch gemacht. Papa approved. Und
das klingt jetzt für mich so, Eberhard, man hat ja als Mann hat man ja immer gewissermaßen eine Handgranate am Gürtel hängen, wenn man mit seiner Liebsten isst und sie hat gekocht, weil man dann womöglich sagt, das ist mir mal in einem sehr, sehr unbedachten Moment vor langer, langer, langer Zeit passiert, dass man sagt, ja, das ist lecker, aber es ist nicht so gut wie bei meiner Mutter. Das ist das, weil man macht die Mutter anwesend, das ist schwierig. Das ist eine problematische Sache. Könnte das bei deinen Töchtern so gewesen sein, dass sie bei Männern, die für sie gekocht haben, gesagt haben, ja, lecker, aber es ist nicht so wie bei Papa.
Naja, kleine Geschichte dazu. Maja, also unsere Große, war auf Abifahrt in Sizilien. So, und die meisten, die in dem Kurs waren, waren das erste Mal so weit im Süden. Und in Sizilien gehst du halt Pasta essen. So, dann sind die viel Pasta essen gegangen. Und die waren halt alle so, boah, und unglaublich und so lecker. Und Maja, schmeckt's dir nicht? Ach, sagt sie, super, aber es ist wie zu Hause.
Oh, wow. Aber was für ein Kompliment.
In Sizilien, na, mein lieber
Kokoschewski. Ja, es ging halt darum, die Nudeln waren nicht verkocht. Die Nudeln waren weder zu hart noch zu weich. Und ich habe auch Fehler gemacht früher, ganz viele.
Aber du hast ja angefangen, wo du vorhin über Anfängeressen sprachst, deine Eltern, als du so Teenie warst, haben deine Eltern ja beschlossen, so hier die drei Kinder im Teenie-Alter, die können jetzt auch durchaus mal eine Woche alleine zu Hause bleiben, wir fahren mal in Skiurlaub. Jo. So, Essen befindet sich in der Vorratskammer und dann standet ihr da.
Ja, war ja kein Problem und dann habe ich zwei Schwestern und die haben gesagt, wir nehmen jetzt ab. Habe ich gesagt, bitte? Und dann haben die sich mit Magerquark und Joghurt und so weiter ernähren wollen. Da habe ich gesagt, nee, geht nicht. Und dann habe ich geguckt, was ist da? Und Nudeln waren da, Spaghetti fix für Bolognese war da, aber kein Fleisch. Aber dann habe ich Thunfisch gefunden. Dann habe ich gesagt, okay, probier doch mal. Und dann habe ich dieses Spaghetti fix für Bolognese, ganz normal, also diesen Beutel.
So eine Maggi-Fix-Tüte.
Nur mit Thunfisch, war Maggi, ja. So, und konnte man essen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, boah, das ist es. Aber man konnte es essen. Und dann habe ich angefangen, erstmal mit diesen Fertigsachen zu experimentieren. Was weiß ich, jeder von uns hat Ravioli gegessen irgendwann mal und dann Speck angebraten, Zwiebeln und dann die Ravioli rein und mit viel Käse, so viel Käse, dass du eigentlich nur noch den Käse geschmeckt hast. Und naja, und irgendwie. Und dann hat meine Mama angefangen, mich auch in die Küche zu holen und hat mir Sachen gezeigt. Und dann so nach und nach, ja, meine jetzige Frau, damalige Freundin, die habe ich mit einer Zwiebelsuppe überzeugen können.
Wieso, weil die so lecker war, die Zwiebelsuppe, oder?
Ja.
Und die hast du bei dir zu Hause serviert und das war noch eine kleine Studentenwohnung oder was war das?
Ich habe zu Hause gewohnt, bei meinen Eltern.
Ach echt? Und da hast du die Zwiebelsuppe für deine spätere Frau gemacht?
Ja.
Aber sag mal, Katharina, wir haben doch häufiger schon mal darüber gesprochen, dass du gesagt hast, Mensch, ich probiere noch mal Ravioli. Dann hast du die Dose noch mal geholt. Dann hatten wir noch mal irgendeine andere Sache, wo man gedacht hat, ach komm, ich probiere es noch mal. Weil ich das noch nie ausprobiert habe. Ich kenne die Werbung in- und auswendig, dass Leute, ich glaube, diese Werbung gibt es auch gar nicht mehr, die ist auch schon prähistorisch, dass Leute diese Spaghetti-Fix oder Maggi-Fix Bolognese dann so irgendwo reingießen und verrühren das dann so. Und im Hintergrund sind irgendwelche quasi Italiener und sind entzückt. Hast du das schon mal probiert, Katharina? Weißt du, wie das schmeckt, Spaghetti? Maggi Fix Spaghetti?
Natürlich. Da haben wir früher von gelebt. Also meine Mutter hat wirklich nicht, also sie musste ja viel kochen, weil wir ja vier Kinder zu Hause waren und sie hat aber einfach nie gerne gekocht. Und bei uns gab es immer Maggi Fix Tüten. Also auch Kartoffelpüree aus der Tüte, natürlich. Und es gab natürlich auch, deswegen ich bin gerade ganz, ganz fasziniert, was der Eberhard erzählt, dass er noch Sachen angebraten hat für die Ravioli. Bei uns gab es halt Ravioli aus der Dose und jedes Kind kam ja unterschiedlich nach Hause, ne, weil Grundschule, Gymnasium, noch später Schulschluss. Mhm. Und dann haben wir uns eine Kelle Ravioli auf den Teller gemacht, eine Scheibe Gouda drüber in die Mikrowelle und wenn es geblubbert hat, war es fertig. So, das war das Höchste der Gefühle.
Das war es auch schon.
Ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt. Heute kriegt er, glaube ich, Sodbrennen von. Also.
Genau.
Ne? Das ist, glaube ich, immer ein ganz schlechtes Zeichen. Davon kriege ich Sodbrennen. Aber Eberhard, jetzt lass uns noch mal, vielleicht ehe du uns dein Rezept vorstellst, lass uns noch mal im Kurzrevue passieren, was denn dann bei dir los ist, wenn Feiertage sind. Also in welchem Ausmaß hast du denn zu diesem fantastischen Geschenk, was du uns schon vorgestellt hast, aufgefahren? Was hast du gekocht, was hast du gemacht Weihnachten?
Ich habe ein Hirschgulasch gekocht. Allerdings nicht das, was ich gleich mache, sondern ein anderes, ein einfacheres. Dann habe ich die, weil das sehr viel Soße ist, dieses Hirschgulasch, dann habe ich einen großen Teil von der Soße abgenommen, dass dann wirklich ein Gulasch übrig blieb, was du ganz normal verarbeiten kannst, also essen kannst, was nicht zu flüssig ist. Und die Soße habe ich dann noch weiter reduziert und habe daraus eine Hirsch-Rotweinsoße gemacht. Dann haben wir Hirschrücken kurz gebraten und dazu gab es einen Brezenkugelhupf und Blaukraut.
Aber jetzt, die Sachen, so wie du sie jetzt beschreibst, wir reden jetzt nicht mehr von irgendwas Simplem, weil wenn man eine Rotweinsoße herstellt und das alles reduziert und so weiter, da muss man wissen, was man tut. Das ist ja jetzt nicht mehr, das hätte nicht mehr in die Kladde mit den 90 Rezepten für Anfänger gepasst.
Ist mit drin, weil im Prinzip ist das ja nicht. Also, du hast recht, man muss wissen, was man tut. Du musst die Sachen in der richtigen Reihenfolge zusammenbringen und so. Aber eigentlich ist es doch, wenn du so eine Rotweinsoße machst, du musst irgendwie mal entweder einen Wildfond selber machen oder du kaufst einen Wildfond. Dann musst du Gemüse klein schneiden, anbraten, ein bisschen Tomatenmark dazu, anrösten, dann mit Rotwein einreduzieren, bis die Pulle halt drin ist im Topf. Und dann kommt der Fond oben drauf und dann lässt du das köcheln. Und am Ende schmeckst du es mit Gewürzen noch ab. Ich finde eine Soße auf der Basis machen nicht kompliziert. Und ich habe es den Kindern gezeigt und jo.
Wenn man einmal weiß, wie es geht, dann isst man auch nichts anderes mehr. Und dann ist man auch gut drin im Thema. Du bist was das Thema Fleisch angeht, richtig drin im Thema, mit einer Metzgerstochter verheiratet.
Ja, ich habe mich an das gehalten, was mein Berufsschullehrer gesagt hat. Ich habe mal Banklehre gemacht und der Berufsschullehrer hat gesagt, meine Herren, wenn Sie die Möglichkeit haben, eine schöne Frau oder eine Metzgerstochter zu heiraten, nehmen Sie die Metzgerstochter. Da habe ich ihn gefragt,
was sagt das jetzt über die? Okay, gut, ich wollte gerade sagen, weil wenn ich jetzt gerade ahne gerade deine Frau im Hintergrund, wie sie die Bratpfanne schon damit ausholt.
Ich bin immer noch der größte Fan von meiner Frau. Und,
also eine schöne Metzgerstochter.
Wenn du meine Frau siehst, glaubst du nicht, dass sie 60 ist.
Aber die Metzgerstochter, was hat das denn für Vorteile für dich gehabt? Nachdem du mit der Zwiebelsuppe ihr Herz gewonnen hast, Eberhard, was war dann, wo du dachtest, ja, siehst du, hat sich doch gelohnt, der Berufsschullehrer hat recht gehabt.
Ja, das auf jeden Fall, aber aus anderen Gründen. Es ist gar nicht leicht, guck mal, ich hatte gerade Abi und habe die Bundeswehr hinter mich gebracht und stehe auf einmal vor einem Handwerker, vor einem exzellenten Handwerker. Der hat einfach nur gesagt, ein Schwätzer. Das war
du einer bist.
Ja, also ich musste echt arbeiten, dass mein Schwiegervater mich irgendwie mal akzeptiert hat. Aber hat auch irgendwann geklappt. Nein, also welche Vorteile? Ja, ich habe als Student, weil wir in Trier studiert haben, wo die Metzgerei meiner Schwiegereltern war, ich habe als Student nie schlecht gegessen. Ja, und ansonsten die Ausbildung meiner Frau ist dann später in verschiedenen anderen Ausbildungen weitergegangen und das hat letztlich dazu geführt, dass wir eine ganz klare Unterscheidung zwischen Nahrung und Lebensmitteln machen. Nahrung brauchst du, um nicht zu sterben. Lebensmittel dienen dazu, das Leben lebenswert zu machen. Und du kannst auch aus einem Ei ein Lebensmittel machen. Das habt ihr bewiesen mit eurem Rührei.
Ja. Mit der Butter, die an der mal ein Hauch Ei dran vorbeigerast ist. Ja. So, lass uns zu deinem Hirschgulasch kommen. Hirschgulasch mit Schokolade, das ist der besondere Twist an der Sache. Kurze Frage vorweg, kann ich das auch mit Rind machen oder Schweinegulasch oder whatever? Muss das Hirsch sein? Weil es hat ja nicht jeder jetzt, sag ich mal, Hirsch direkt greifbar.
Ich habe dieses Gulasch noch nie mit Rind oder mit Schwein, glaube ich, würde ich das auf keinen Fall machen, weil das passt nicht. Rind könnte man mal versuchen, aber...
Kann man mal versuchen. Wir nehmen jetzt erstmal Hirsch.
Also wenn es einer versucht und es schmeckt, dann soll er euch Bescheid sagen, dann erfahre ich es auch.
Sehr gut. Bei Hirsch hätte ich nämlich, deswegen bin ich dir sehr dankbar, Katharina, dass du es gefragt hast, bei Hirsch habe ich immer noch, wie man immer so Dinge in Erinnerung behält, wie meine Mutter und meine Oma und andere Frauen gesagt haben, au, mit Hirsch, da ging es häufig schon im Oktober, November ging es darum, ob man das denn nun zu Weihnachten machen kann. Und dann hieß es immer, Hirsch riecht streng.
Das stimmt nicht. Das ist vorbei. Also früher war das so, da haben die Jäger das Wild in der Decke abhängen lassen. Und dadurch ist ein gewisser Uhu an das Fleisch rangekommen. Und das hat natürlich, da hast du recht, das hat streng gerochen. Heute ist es so, Jäger verstehen sich als Lebensmittelproduzenten. Und es ist auch ein Unterschied, ob du Wild bekommst, das auf einer Treibjagd geschossen wurde, oder ob du Wild bekommst, was auf einer Ansitzjagd geschossen wurde. Das ist das Gleiche.
Also sprich, Wild, was gestresst ist und Wild, was nicht gestresst ist.
Weißt du, der steht auf der Wiese, er ist da vor sich hin, fühlt sich wohl, bumm, ist tot. Wunderbares Fleisch. Ist so. Und das Fleisch wird schnell aus der Decke geholt, es wird schnell in Kühlkammern gebracht und da dann weiterverarbeitet. Es gibt spezialisierte Fleischerei- und Zerlegebetriebe, die haben sich darauf spezialisiert, Wildfleisch von Jägern entgegenzunehmen und weiter zu verarbeiten. Und in so einem hat meine Frau die letzten Jahre gearbeitet. Und so haben wir ganz, ganz viel Wild ausprobiert.
Dann erzähl mal, wie bereitest du das vor oder zu? Wie bereitest du das zu?
Also wir kaufen gerne Hirschwade, weil Wade ist relativ preiswert. Es ist wie Kalbshaxe, nur eben vom Hirsch. Ne? So, und dann musst du die Wade entbeinen, also den Knochen rausschneiden. Und dann hast du diese einzelnen Muskelstücke. Und wir parieren die, das heißt, die ganzen kleinen Fetzen, Silberhäute und alles Mögliche schneiden wir weg, sodass wir relativ gutes, klares Fleisch übrig behalten. Die Knochen und das Parierfleisch, das nehme ich dann und daraus koche ich einen Fond, den ich dann später auch brauche. So, und dann habe ich irgendwann das Hirschfleisch so in, ja, ich sag mal, daumengroße Stücke geschnitten. Das ist so die Größe. Oder 2x2 cm, 3x3, je nachdem. Und dann halt noch, dann brauchst du Zwiebel, Chili und Wildgewürz. Kann man selber machen oder man kauft eins. Tomatenmark, Wildfond, Rotwein, ein bisschen Lorbeer, Zimt und dann eben die Schokolade. Weil du hast ja, es ist ja mit Schokolade.
Da muss ich kurz einhaken. Was für eine Schokolade nimmst du da? Du wirst wahrscheinlich nicht mit einer Milka Vollmilch um die Ecke kommen.
Nee, ich nehme eine Zartbitterschokolade mit mindestens 80% Kakaoanteil. Ich habe es auch mit 90%iger versucht, habe aber dann festgestellt, dann schmeckt es mir nicht. Es ist also tatsächlich, wenn du zu viel Kakaoanteil hast, dann überdeckt das auch.
Also das 80%, das hast du ausprobiert, kann man so als Richtwert nehmen.
Ja. Und Schokolade, Eberhard, kommt dann so als Finish in die Soße oder wird die ganze Zeit mitgekocht?
Nee. Die kommt die letzten, im Prinzip ist die Schokolade so die letzte Viertelstunde irgendwie mit drin. Mhm. Also da muss ich dann auch wieder erstmal im Rezept lesen, weil das ist mein Ding. Ich lerne keine Rezepte auswendig. Es gibt ganz wenig Sachen, die ich wirklich auswendig koche. Ich habe meine Rezepte und ich gucke drauf und.
Das heißt, man sieht es deinen Rezeptbüchern auch an und der Zettelwirtschaft, da sind dann auch diverse Soßenflecken drauf und wenn man mal eine Tasse drauf abgestellt hat und so, man sieht, dass es benutzt wurde.
Ja.
Also das sind mir ja die Liebsten.
Ja, die dreckigsten Rezepte sind die, die am besten sind.
So, weil die auch schon am häufigsten gemacht wurden.
Ich bereite immer alles vor und stell das mir hin, wie du es auch bei den Fernsehköchen siehst. Ist zwar ein bisschen Arbeit bei der Vorbereitung, aber dann ist hinterher die Zubereitung viel stressfreier. Und dann brätst du halt das Fleisch an, portionsweise, nicht alles auf einmal, weil du willst es nicht kochen, sondern braten, soll Röstaromen kriegen. Und immer wenn ich ein Stück angebraten habe, kommt es in eine Schale und die Schale steht im Ofen, der ist auf 80 Grad vorgeheizt. Das ist wie mit deinem Hefeteig, den du da so ein bisschen galoppieren lässt. Naja, und wenn ich das Fleisch komplett durch habe, dann kommen die Zwiebeln in den Topf, dann werden die angeröstet, dann Chili und alles Mögliche dazu. Und wenn diese Zwiebeln glasig sind, dann das Tomatenmark unterrühren. Das wird dann angeröstet. Ich mache dann immer noch das Wildgewürz dann auch rein und röste das auch nochmal kurz an. Ja, und dann wird eben abgelöscht. In der Regel fange ich mit dem Rotwein an und reduziere den schon gleich ein bisschen. Dann kommt der Fond dazu, das Fleisch wieder drauf. Ja, und dann kommt alles in den Ofen.
Und dann kann das vor sich hin.
Also Deckel auf den Bräter und ab in den Ofen. Der wird auf 200 Grad hochgefahren. Und da bleibt es dann so circa eine Stunde drin. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Also das ist so ein Circa-Wert. Dann kommt die Schokolade rein, also das Finish, wie Jörg so schön sagte. Und ein ordentlicher Schlag Preiselbeeren. Preiselbeeren benutze ich auch zum Schluss nochmal zum Abschmecken, weil ich habe festgestellt, das macht solche Sachen echt rund. Ja, und dann ist es eigentlich auch schon fast fertig. Du lässt es einfach zu Ende schmoren. Da musst du gucken, muss die Soße noch etwas gebunden werden oder ist sie gebunden? Das hängt immer ein bisschen davon ab, je besser die Wade war, je mehr Kollagen du rausgekocht hast aus den Fleischstücken, umso schöner ist die Soße schon gebunden. Das ist halt der Grund, warum ich Wade nehme. Das gibt halt eine tolle Soße am Ende, ne?
Mhm. Beschreib uns doch mal bitte, wie dieses Geschmackserlebnis ist. Mit dieser Schokolade auch, wie sich das geschmacklich anfühlt.
Das ist ein ganz runder Geschmack, den du im Mund hast. Du hast das Gefühl, die Soße kleidet den ganzen Mund aus. Das ist wie wenn du einen guten Wein trinkst. Wenn du einen guten Wein trinkst, hast du einen Schluck im Mund, dann schluckst du ihn runter und dann schmeckst du ihn noch 2, 3, 4 Minuten lang. Je besser er ist, umso länger bleibt er präsent. Und das ist bei dieser Soße auch so. Die bleibt unheimlich präsent.
Und die Schokolade kommt dann so hinten raus?
Ja, also die macht das Ganze so glatt. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich habe euch ja ein Bild mitgeschickt. Auf dem Bild siehst du ja eigentlich, dass diese Soße...
Die ist sehr samtig. Das ist der
falsche Ausdruck.
Ja, so samtig ist sie.
Ja, Und das ist der, also es ist, ich liebe das, also.
Und was Eberhard, gibt es dazu üblicherweise? Also ich würde jetzt eigentlich auf Klöße zurückgreifen, wenn ich das machen würde. Aber natürlich könnte man jetzt, wo du es so beschreibst, wie toll die Soße ist, Katharina, könnte man fast schon sagen, da braucht man eigentlich nur ein Korb Brot dazu, dann ging er auch fast schon. Oder
möglicherweise.
So, oder Salzkartoffeln könnte man machen.
Der also, Eberhard hat da was ganz Tolles. Pass mal auf.
Wir haben verschiedene Beilagen. Also Salzkartoffeln, Spätzle. Das passt immer gut dazu. Oder eine andere Pasta, die unheimlich gut Soße aufnimmt. Und ihr wart bei den Löffeln. Je kleiner die Pasta sind, umso eher greife ich zum Löffel. Ich brauche bei Spaghetti keinen Löffel, aber bei den kleinen Pasta, bei den Fusilli und so. Weil dann hast du Soße und Pasta auf dem Löffel. Ne? So, aber wir machen auch gerne einen Brezen-Gugelhupf. Das ist so eine Beilage, die habe ich mal in einem bayerischen Kochbuch gefunden. Das ist halt wie Semmelknödel oder Brezenknödel, nur in der Gugelhupfform zubereitet.
Gelingsicher, idiotensicher.
Eigentlich schon. Jedenfalls, wenn du eine vernünftige Gugelhupfform nimmst, also so eine aus Silikon oder sowas. Ich versuche es immer wieder wir haben so eine gusseiserne Form, die man auch in die Kohle und in den Grill stellen kann. Da misslingt mir jeder Zweite. Also von der Form her, er sieht da nicht schön aus. Er schmecken tut er super, aber er sieht halt nicht so toll aus.
Du würdest wirklich so eine Silikon-Gugelhupfform empfehlen?
Ja, die sind optimal dafür und dann packst du das in den Ofen, fertig.
Man braucht Brezeln und zwei Semmeln, zwei Brötchen vom Vortag, heiße Milch, eine Zwiebel, heiße Butter. Das Rezept von Eberhard stellen wir euch auch auf hoffentlich-schmeckts.de. Und die Bilder dazu zum Brezel-Gugelhupf und vor allen Dingen zum Hirschgulasch mit Schokolade natürlich auch. Dann könnt ihr auch alle sehen, wie samtig diese, und ja, du hast es auch gesagt, fast ölig, aber ölig klingt so fettig, aber ist es gar nicht, so samtig diese Soße aussieht. Und Jörg, probieren wir das mal mit Rindergulasch?
Ja, ich weiß gar nicht, weil ich fand das jetzt mit dem Wild so interessant. Ich schreck davor total zurück. Ich verstehe deinen Gedanken, Katharina, dass man so leicht, weil da muss man wirklich so, Eberhard sagt ja, er hat die Leute an der Hand, seine Frau weiß es ohnehin alles. Und ich hätte wirklich die Befürchtung, dass man da von irgendwelchen Leuten vereimert wird, wenn man sich nicht so gut auskennt. Ich habe ja zum Glück die Fleischtheke meines Vertrauens. Und wenn die mir jetzt sagen, die können mir Wade vom Hirsch besorgen, dann würde ich es fast mal ausprobieren. Ich finde das mit dieser, ich habe Schokolade mal verwendet bei einer Soße für eine Ente, wo ich zuerst auch dachte, oh Gott, wie soll das werden? Aber dann passierte genau das, was du gerade mit samtig beschrieben hast, was Eberhard uns über die Soße beschrieben hat. Die kriegt plötzlich einen Schimmer, die kriegt einen Glanz, weil ich Furcht hatte, ich bin umringt von Leuten, die große, also die absolut orthodox trennen wollen, süß und salzig, würzig und wie gesagt Süßigkeit, das muss getrennt sein. Auch Obst kommt nicht in Frage, Trockenobst ausgeschlossen. Und deswegen hatte ich natürlich erst Furcht, als ich die Schokolade eingesetzt habe. Aber es ist ja nicht so, als würde man sich eine Erdbeere in den Schokobrunnen tunken.
Du machst kein Schokoladenfondue.
Genau, ja, auch wenn es natürlich jetzt gerade gut klingt. Eber, das klingt alles so, als würde eigentlich dann immer Applaus aufbrannen, wenn du das Gericht, also wenn alle aufgegessen haben bei dir zu Hause.
Gibt schon auch Stimmen, denen das eine oder andere nicht schmeckt. Also ich habe sogar schon Gäste gehabt, die mochten euer Rührei nicht oder das Rührei.
Bitte?
Ja, es ist denen zu fett.
Die werden bitte nicht mehr eingeladen.
Das ist schwierig, ganz schwierig, ganz liebe Freunde. Nein, also es klappt auch nicht immer alles. Also es gehen auch mal Sachen daneben. Aber das ist doch das Leben. Also ich habe nur ganz wenig weggeschmissen bisher. Ja? Und es gibt auch Dinge, die esse ich nicht. Also ich esse keinen Kürbis, ich esse keine Aubergine. Geh weg, brauche ich eigentlich nicht.
Ja, die Aubergine hier von Katharina und mir oft schon als wirkliches Sorgenkind besprochen. Wir haben dann immer wieder Rezepte gehört, die da in diese Richtung weisen. Ich muss gerade daran denken, Eberhard, weil du sagst, ja, ich habe nichts weggeworfen und das passiert halt, so ist das Leben. In dem Moment kann ich mir das nicht sagen. Da habe ich die Größe nicht zu, weil ich weiß, dass ich ein Curry, was mir eigentlich immer gelingt, das heißt, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, Mamas Chicken Curry heißt das. Das gelingt immer, schmeckt eigentlich immer toll, wenn man nicht so wie ich sich einfach mit der Zimtstange vertut und eine zu viel reinmacht. Ich habe also am Abend ein fürchterlich überzimtetes Curry Leuten gegeben, die dann so getan haben, als würden sie es gar nicht merken. Und ich fühlte mich schrecklich. Ich konnte auch dem Gespräch nicht mehr folgen, sondern ich saß da und dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Wie dumm kann man sein? Warum sagen die nichts? Wie unehrlich ist unsere Beziehung? Also das fand ich fand das überhaupt nicht schön. Natürlich, hinterher denkt man sich, ne, macht man nichts, kann auch nichts passieren, aber trotzdem fand ich das in schrecklichen Moment und vor allen Dingen Weihnachten oder sowas. Gut, ich meine, eine Verwandte hat mal einen innen noch gefrorenen Grünkohl zu Weihnachten serviert. Das war natürlich ein handwerklicher Schnitzer. Die kocht aber auch nicht so viel. Aber ich finde es in dem Moment, Eberhard, schon schwer, wenn man merkt, das hast du nicht gut gemacht. Das funktioniert
nicht. Ja, aber da kriege ich die Flucht nach vorne an. Also wenn das Essen daneben geht, also wenn ich das Gefühl habe, wenn ich selber, das geht gar nicht, dann sage ich das, sage ich, Leute, das funktioniert so nicht, hat nicht funktioniert, alles auf neu und dann gibt es Spaghetti aglio olio oder ich mache sonst irgendwas. Ich habe immer was im Haus, weil ich einkoche. Wenn ich eine Soße koche oder wenn ich irgendwas mache, dann koche ich einen Fond und dann koche ich drei Gläser ein. Also Tomatensoße, Bolo, Gulasch, all solche Sachen sind immer in Gläsern da.
Also es ist nicht so wie bei der wunderbaren Ildiko von Kürti, bei der auch ab und zu mal was daneben geht und sie dann hofft, dass noch Brot im Haus ist. Du hast dann immer eine Alternative, die noch schnell aufgetaut werden könnte.
Ich habe immer Pasta. Also mir hat mal mein bester Freund hat mir einen Umzugskarton in die Hand gedrückt am Geburtstag. Ich mache den auf und oben ist ein Zettel drin. Guten Tag, mein Name ist Münster, ich kaufe hier ein. Mein Name ist Lot, ich kaufe hier ein.
Ja, natürlich, Papa Ante Portas.
Das war kein Senf drin, sondern da war eine Unmenge an Pasta drin, weil er mitbekommen hatte, dass ich zweimal hintereinander einfach nicht widerstehen konnte, als ich preiswert Pasta, also gute Pasta, kaufen konnte. Und dann hat er mich veralbert damit, hat allerdings eine Trockenbeerenauslese von der Huxelrebe mit reingelegt. Also er ist wirklich ein guter Freund, das kann man nicht sagen.
Was sich immer bei den Getränken, das dann letztendlich beweist, ist ein wirklich guter Freund. Wobei ich werde von einem wirklich guten Freund mit hausgemachter Zitronenmarmelade aus Südspanien immer beschenkt. Das ist aber, das ist wirklich eine tolle Sache. Und die Zitronen habe ich, bevor sie Marmelade wurden, auch gesehen. Also wir kannten uns persönlich. Das ist eine ganz tolle Sache. Eberhard, das ist toll, was du uns da alles erzählst. Ich bin auch ganz, hat man aber auch das Gefühl, du hast nebenberuflich noch einen Beruf. Also du hauptsächlich beschäftigst du dich in der Küche.
Nee, ich habe einen Beruf. Ich bin selbstständiger Kaufmann. Und das Thema Essen, Kochen, Grillen, Genießen. Wir sind mit Leidenschaft Gastgeber, meine Frau und ich. Wir haben lieber Gäste bei uns, als dass wir irgendwo in ein Lokal gehen.
Also deine Liebe zum Essen, zum guten Essen und zum Kochen ist auf jeden Fall da. Und da kommt unser Kochcast ja genau richtig. Und ist ein Perfekt. Schöner Begleiter genau. Zu deinem Kochalltag.
Ja, also ich habe ja schon ewig und drei Tage die Podcasts von Jörg gehört und dann kam der hier und göttlich, das sind so schöne Rezepte. Ich sitze im Auto und grinse mir eins, wenn ich euch zuhöre. Perfekt.
Guck mal, jetzt kommen noch zwei schöne Rezepte dazu.
Dankeschön, Eberhard. Vielen Dank.
Wir danken dir sehr. Die zwei schönen Rezepte, Hirschgulasch mit Schokolade und der Brezen-Gugelhupf, könnt ihr alles nachlesen und nachkochen. Hoffentlich-schmeckts.de. Da gibt's auch unsere ganzen Kochcast-Folgen zum Nachhören. Eberhard, wir danken dir ganz herzlich. Grüße unbekannterweise an deine Frau Astrid und die Kinder.
Eberhard, danke, dass du Zeit für uns hattest. Vielen Dank.
Gern. Macht so weiter. Ich habe echt Spaß dabei. Also das ist mit einer der kurzweiligsten Podcasts, die ich kenne. Und was ich so schön finde, ist, es gelingt nicht immer alles. Also wenn ihr euch gegenseitig eure Rezepte vorstellt, genau das ist es doch. Es gehen halt auch manchmal Sachen daneben. Und beziehungsweise man kann sie essen, aber Begeisterung klingt anders.
Ja, das ist wohl so. Deswegen unser Motto, hoffentlich schmeckt's, kommt ja nicht von ungefähr. Ja. Eberhard, vielen lieben Dank.
Viele Grüße an deine Frau. Dankeschön. Tschüss.
Sieht aus. Tschüss.
Guck Hallo. Mal. Da hat einer große Freude an unserem Kochkast. Das freut mich immer sehr.
Ich finde das total großartig. Also, aber ich finde das auch irre, mir vorzustellen, dass jemand wie Eberhard eben einfach zu Hause steht und sich so viel Mühe macht und dann die Soße einkocht, hinterher Bolognese einkocht. Und wir sind gerne Gastgeber. Das klingt so viel besser, als wenn man sagt, wir gehen. Weil ich finde es auch mittlerweile oft, oder sagen wir mal, es erleichtert mein schlechtes Gewissen als Pantoffelheld, als Zuhause-Hocker, weil ich mir denke, naja, es ist auch mitunter unangenehmer, da sind irgendwelche Leute da und womöglich hat der Kellner keinen Bock oder so oder ist eine Studentin, die sowieso zu größeren Berufen ist und das ist halt zu Hause alles nicht und das finde ich schon, ich finde das schon super.
Total.
Also da zu Hause, außer natürlich bei unserer Dienstreise zum Cheval Blanc, das wird die Adresse des Jahres 2024. Ja, Katharina, gut gemacht, eine Maronensuppe wie, lass mich überlegen, im Cheval Blanc.
Wir werden uns die Latte noch höher legen, Jörg.
Alle Sachen, die man gut mit dem Löffel essen kann. Jan Weiler hat nicht recht. Vor allem, das ist so en passant gesprochen, hat so viel Eindruck bei mir, dass er so en passant gesagt hat, nee, Löffel ist was für Kinder und alte Leute. Habe ich gedacht, völlig richtig, der zivilisierte Mensch isst mit der Gabel. Aber nein.
Ich kann dem nicht zustimmen. Ich bin und bleibe ein Löffelkind und vom Flaschenkind zum Löffelkind.
Kann man beides zusammen sein.
Kann man beides sein. Lieber Jörg, ich freue mich, dass wir eine weitere schöne Folge zusammen aufgenommen haben und wünsche dir noch eine schöne Woche und freue mich, wenn wir uns nächste Woche hören.
Ich mich auch, Katharina. Tschüss.
Hoffentlich schmeckt's.